ARD Sounds.
ESC Update mit Marcel Stober und Thomas Mohr.
Einen fröhlichen Feiertag nach Deutschland. Herzlich willkommen zum täglichen ESC-Update. Heute am Donnerstag, den 14. Mai. Und warum ist es heute ein Feiertag? Natürlich wegen des zweiten ESC-Halbfinals. Das ist ja ganz, ganz klar. 15 Länder singen auch heute Abend wieder darum, um einen der begehrten 10 Startplätze im Finale zu ergattern. Das Finale dann ja am Samstagabend. Und wir gucken uns an, welche 15 Kandidatinnen und Kandidaten heute auf der Liste stehen. Wer bekommt einen Finalschein, wie wir hier in Österreich sagen? Das bespreche ich, Marcel, natürlich mit meinem lieben Thomas. Hallo Thomas.
Hallo Marcel, genau. 10 Länder werden die Himmelfahrt machen in den ESC-Himmel, in das Finale am Samstag. Und ja, 15 Länder treten an. Es wird spannend heute Abend.
Das gefällt mir sehr. Es wird auf jeden Fall spannend. Ich bin auch mal gespannt, wie gut das zweite Semi wird. Wir haben ja hier das erste auch schon gestern besprochen und waren ja von der Show, sage ich mal, abseits der Acts und der Inszenierungen noch nicht so ganz angetan. Wir haben ja durchaus noch so ein paar Längen gespürt. Ich bin mal gespannt, wie sie das heute im zweiten Semi anpassen. Wir haben beide Stand jetzt ja auch noch nichts weiter gesehen, außer den öffentlich verfügbaren Probenclips. Ich werde das zweite Semi heute Nachmittag sehen in der Halle, in der Family Show. Siehst du das zweite Semi eigentlich auch in der Halle?
Nee, das sehe ich gar nicht in der Halle. Ich habe mir diese Halle einmal tatsächlich angeguckt, weil ich das auch mal wichtig finde, einmal reinzugehen, auch als Reporter, um auch mitzubekommen und auch nochmal vergegenwärtigt zu bekommen, was für eine Megaproduktion dieser Eurovision Song Contest ist. Also das ist wirklich einmalig, mit welcher Perfektion, wenn man da in der Halle sitzt, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht beschrieben, gerade diese Umbaupausen, da läuft dann plötzlich so ein Countdown von 45 Sekunden und wie kleine Mainzelmännchen oder Heinzelmännchen sind die Leute denn dabei und bauen diese Bühne um und die ganze Logistik dieser Veranstaltung drumherum, das muss man einmal gesehen haben, aber ich muss sagen, mir persönlich reicht das auch, das einmal gesehen zu haben, ich muss kein zweites Mal reingehen.
Dieser Countdown läuft ja sogar auf der Bühne. Man sieht, wie die Sekunden und die Millisekunden runterlaufen und denkt sich immer, oh Gott, oh Gott, oh Gott, es sind noch 20 Sekunden, der Act ist noch gar nicht auf der Bühne. Was passiert denn hier eigentlich? Ja. Und trotzdem haben sie es im ersten Semi immer hinbekommen. Es musste nie eine Moderation gemacht werden, um noch irgendwie Zeit zu überbrücken. Die Variante gibt es ja auch noch, haben wir auch schon manchmal gesehen in den vergangenen Jahren. Also das war schon wirklich gut gemacht von dem hochprofessionellen Team. Respekt dafür. Übrigens, falls ihr auch noch vorhabt, in die Stadthalle zu gehen, vielleicht seid ihr ja in Wien, vielleicht habt ihr noch Tickets für ein paar der Shows. Ein bisschen Zeit solltet ihr euch schon mitbringen. Thomas, wir waren ja auch schon beide in der Halle und wir haben auch gemerkt, wie lang das dauern kann, bis man da einmal durch die Security durch ist. Das habe ich so bei einem ESC auch noch nicht gesehen.
Auf jeden Fall. Also die Österreicher haben das bestens organisiert mit massiv Personal, aber es gibt tatsächlich mehrere Schleusen. Man muss so eine IKEA-Box sich irgendwo greifen und sämtliche Utensilien, die man in den Taschen hat, davor sortieren. Ja.
Und den Gürtel.
Den Gürtel habe ich auch abgenommen.
Ich war schon froh, dass die Schuhe nicht ausziehen musste.
Und dann beim Abtasten, also so wurde ich am Flughafen noch nicht abgetastet. Also vorne, hinten, oben, unten. Und für Sicherheit ist ganz offensichtlich gesorgt. Da muss man eine extra Viertelstunde für einrechnen.
Ja, bei mir war es eine knappe halbe. Ich stand, als ich ins erste Semi gegangen bin, stand ich bis an die Straße ran, wo wirklich die Straßenbahn ankommt. Da dachte ich schon, oh Gott, das wird jetzt hier 1 bis 1,5 Stunden dauern. Dafür ging es doch erstaunlich schnell. Aber ja, wie gesagt, ungefähr eine Viertel bis eine halbe Stunde, vielleicht ein bisschen mehr. Also seid definitiv pünktlich. Erstaunlicherweise gibt es auch vor der Stadthalle so eine Art Park, wo auch schon mal, also das ist hinter der ersten Schleuse, wo aber auch schon mal so ein paar Essensstände und Getränkestände aufgebaut sind. Und dann kommen die nächsten Schleusen, wo man sich diese Box nehmen muss. Also es ist auch ein bisschen Abenteuer. Aber dafür macht man es ja, nicht wahr?
Ja, genau.
Wir sind ja hier für den Bangarang. Apropos, Startplatz 1, zweites Semi, wir gehen rein. Bulgarien ist wieder zurück. Dara hat das Lied Bangaranga dabei. Bangaranga, 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 I'm the Bangaranga. Und das ist eins der Lieder, Thomas, das bei mir nochmal deutlich weiter nach oben gesprungen ist, nachdem ich den Probenclip gesehen habe. Es ist auch wieder so ein leichter Revamp dabei, gibt noch so ein paar musikalische Einschübe, aber das ist wirklich Tanzen, was die auf der Bühne abliefern, zumindest in den 30 Sekunden Clip. Das geht ab. Ja. Und da sitzt jede Bewegung und da denkt man sich, wow, wenn die das 3 Minuten durchhalten, Respekt. Mhm.
Ja, Dara ist mit 2 Tänzern und 2 Tänzerinnen auf der Bühne und der Hook, der geht natürlich auch ordentlich ab. Also ich war jetzt auch schon einige Male im Euroclub und da tanzen die auch alle nach. Also der ist wirklich der Hook des Songs ist wirklich ikonisch, muss man sagen. Also der macht wirklich Spaß. In den Strophen, da finde ich den Song so mittelmäßig. Bulgarien ist für mich ein Bestandteil des Finales in meinem gedanklichen Finale.
Ganz definitiv. Herzlich willkommen zurück, Bulgarien. Ich gehe davon aus, dass sich alle 3 Rückkehrerländer fürs Finale qualifizieren werden. Moldau ist ja schon durch am Dienstagabend und heute sprechen wir eben noch über Bulgarien und Rumänien. Das sind die 3 Länder, die zurückkehren zum ESC dieses Jahr. Rumänien kommt auch gleich, aber erstmal kommt an Startplatz 2 ein Lied aus Aserbaidschan, nämlich Just Go von Jiva. Und das ist ja tatsächlich wahrscheinlich das Lied von allen 35, wo sich alle am einigsten sind, dass das die absolut wenigsten Chancen auf irgendwas hat. Weil es ja eben doch sehr klassisch ist, sehr altbacken und auch die Inszenierung, also sie ist halt da, sie hat noch einen Typen dabei und hinter ihr sind 4 Bettlaken auf der Beine. Und das ist es ja eben, und das ist es ja im Prinzip leider gewesen. Und ja, sie schubst dann diesem Typen, von dem sie sich ja lossagen will, Just Go, nicht wahr? Sie schubst den dann auch so weg und das sieht man aber auch in der Kamera, wie der dann so 2 Schritte nach hinten stolpert und dann ist er aber wieder da und ach Thomas, was ist denn das? Also man kann ihr zugutehalten, sie haben den Song auch noch ein bisschen geändert, er ist jetzt deutlich mehr in Landessprache, also auf Aserbaidschanisch, aber ob das jetzt wirklich hilft, da habe ich größere Zweifel.
Ja, was ist aus dem Powerhouse Aserbaidschan geworden? Also in den 2000ern bis zu dem Sieg in Düsseldorf waren die immer mit in den Top 10 oder waren Kandidat für ganz oben und irgendwie ist nach dem Sieg komplett die Luft rausgelassen worden. Also Aserbaidschan ist Jahr für Jahr eigentlich eine Enttäuschung und diese aufgehängte Bettwäsche da im Hintergrund, also es ist ja komplett auch ideenlos. Der Song ist so gut wie ohne Ideen und die Inszenierung umso mehr. Also ich glaube, Aserbaidschan hat die Chance, glaube ich, von dem Ganzen den hintersten Platz zu machen.
Ja, das denke und befürchte ich auch. Und auch das 2. Semi finde ich gar nicht so leicht vorherzusagen, welche 5 jetzt unbedingt die Länder sind, die es nicht schaffen, am Samstag dabei zu sein. Aber ich denke, bei Aserbaidschan ist es das eine Land, auf das wir uns einigen können. Das wird nicht passieren. Startplatz 3 geht an Rumänien. Wie gesagt, das letzte Rückkehrerland. Alexandra Capitanescu mit Choke Me. Und auch hier kann ich eigentlich das Gleiche sagen wie bei Bulgarien. Das, was ich von der Inszenierung gesehen habe, hat mich richtig überzeugt. Diese 30 Sekunden Probenclip, das ist natürlich rockiger. Alexandra Capitanescu ist übrigens offenbar der Name der Band. Nicht nur von ihr, von der Sängerin, sondern wirklich der Name des Ensembles. Ah. Ja, ja. Und was ich auch interessant finde, wir sehen zwar eine Band auf der Bühne, aber das ist keine klassische Band-Performance. Ich würde sagen, das ist fast so wie damals Joker Out, was ja auch eine Band war, aber keine klassische Band-Performance, sondern die haben alle irgendwie so ihre Rolle, die wurden alle interessant eingefangen und das von der Kamera und das erwarte ich auch von Rumänien und Alexandra, die Sängerin, ist einfach unfassbar charismatisch und die Kamerablicke, die sie aufhat und auch die Schnitte, die wir da gesehen haben im Probenclip und dann gibt es noch so eine komische Gestalt mit einer weißen Kapuze, die am Rand steht, Choke Me sagt und ein bisschen Angst verbreitet. Das hat sehr viel Atmosphäre. Das gefällt mir schon wahnsinnig gut.
Ich bin wirklich happy, dass Rumänien zurück ist und so ein tolles Comeback feiert. Also das ist ja wirklich visuell allererste Sahne, was da geliefert wird. So das Ikonischste dabei ist, dass Alexandra mit 2 glühenden Drähten mit den Gitarristen verbunden ist. Also die leuchten, und dass sie wirken auch so ein bisschen bedrohlich. Wirkt wie Strom, als würde sie ja ihre Energie aus den Gitarren beziehen. Und das ist ja auch Gitarrenmusik. Also habe ich so auch noch nicht gesehen, also sehr kreativ und dann stimme ich dir zu, also wie diese Frau in die Kamera guckt, da kann man ja schon Angst bekommen, also richtig gut und dann singt sie ja zwischendurch auch noch so ein bisschen operesk, also sie hat auch noch tatsächlich stimmliches Volumen, was man auf so einer Bühne gern live vorsingen mag Und nicht ohne Grund ist Rumänien einer der besten, größten Aufsteiger bei den Buchmachern. Ich kenne auch Leute, die sagen, das könnte gewinnen. Diese Fantasie habe ich nicht, aber auf jeden Fall, Rumänien wird ganz oben mit dabei sein.
Und dabei ist es ja ein Song, der eine Gitarre hat. Und Stammhörerinnen und Hörer unseres Podcasts wissen, da rennst du ja gerne schon mal weg. Also ist es bei Rumänien anders?
Ja, genau. Also wenn mich ein Rocksong schon überzeugt, also dann ist er, glaube ich, richtig mehrheitsfähig. Also dann kann er, glaube ich, alle erreichen.
Ja, wir sehen positiv in die Zukunft für Rumänien. Sicheres Finale definitiv. Beim ersten Semifinale am Dienstag haben es tatsächlich die Startnummern 1 bis 4 alle ins Finale geschafft. Ich habe heute so ein bisschen Zweifel, nicht nur wegen Aserbaidschan, sondern auch wegen unseres nächsten Acts. Der kommt aus Luxemburg, Eva Maria heißt sie, und sie singt über Mother Nature. Mother Nature, she knows. Eva Maria, sie ist 20 Jahre alt, meine ich, hat slowenischen Hintergrund, und ich habe sie auch schon erlebt hier in Wien. Ich war am Dienstag war ich im Eurofanhaus. Das ist eine Veranstaltung von Vivi Blogs, also von so einer großen Bloggerseite, und die laden sich ESC-Gäste ein. Die sitzen dann da so eine knappe halbe Stunde irgendwie auf dem Podium, beantworten Fragen. Das war ganz interessant, und da war ich unter anderem bei Eva Maria, wo sie so ein bisschen erzählt hat, dass es in diesem Song, dass sie da irgendwie an ihre Brüder denkt und an früher und an die Verbundenheit und so weiter. Und Luxemburg hat ja eine Inszenierung, die sehr viel auf Onscreen-Effekte setzt. Das heißt, irgendwann kommen dann da so Schmetterlinge und so Sternenstaub und so. Und da muss Eva Maria immer ganz genau auf der Bühne halt richtig auf Position stehen. Und da hat sie auch gesagt, gibt es tatsächlich in der LED am Bühnenboden so ganz kleine Marker, damit sie weiß, wo sie hingehen muss, und dann die Hand aufhält und dann kommen da die Sterne und so weiter. Finde ich ganz interessant, auch mal diese Sicht gehört zu haben. All das wird dem Lied, schätze ich, fürchte ich, nicht so wahnsinnig viel helfen. Vielleicht kommt das Lied ein bisschen zu spät. Also so vor 10, 15 Jahren hätte man sich das eher vorstellen können, oder? Mm.
Ja, wir haben jetzt Bulgarien und Rumänien gelobt, aber ich muss sagen, beim zweiten Semifinale ist die erste Hälfte deutlich schwächer als die zweite. Also falls ihr frisch einsteigt, ja, verliert nicht den Mut nach Luxemburg oder wenn nach den nächsten Songs kommen. Am Ende wird es besser. Aber hier,
stimmt.
Hier fällt die Stimmung wirklich so ein bisschen ab. Diese Schmetterlinge oder Pollen, was da durch die Luft fliegen. Ja, okay, der Song an und für sich hat wenig Ausstrahlung.
Es ist auch nach allem, was ich gesehen habe, ist es auch einfach nicht so bunt. Und wenn das Lied doch Mother Nature heißt, dann denke ich mir noch, dann entstehen da jetzt Wälder und Bäume und Bäche und Flüsse und ich weiß nicht was, aber zumindest in den Ausschnitten, die ich bis jetzt kenne, war das vergleichsweise farblos. Und das finde ich auch ein bisschen verschenkt leider. Deswegen könnte es sein, dass, und auch das wäre historisch, Luxemburg sich zum ersten Mal in der ESC-Geschichte nicht für ein Finale qualifiziert. Wir wünschen es Eva Maria nicht, aber wir können uns das vorstellen.
Ja.
Startplatz 5 geht an Tschechien, Daniel Žižka mit Crossroads. Ach, und das ist so ein Lied, da würde mich mal interessieren, was du dazu sagst. Ich weiß gar nicht mehr, was ich davon halten soll, denn irgendwie diese Performance mit den Spiegeln, Daniel Žižka steht da in so Spiegeln und die bewegen sich und er kreiert dann da ganz neue Spiegelwelten und man sieht ihn ganz oft. Und das soll ja auch irgendwie bedeuten, ja, quasi, welchen Weg soll ich gehen, welcher Daniel bin ich heute? Darum geht's ja so in Crossroads, um Entscheidungen. Es ist halt eine Ballade, die nicht so eingängig ist. Man muss sich schon drauf einlassen wollen. Dieses eine lange Crossroads im Refrain kann einen natürlich auch nerven. Die Inszenierung ist halt auch wahnsinnig artifiziell. Also da ist ja nichts natürlich. Aber trotzdem ist es natürlich eine tolle Stimme und irgendwie, also du merkst, ich bin total unentschlossen, was Tschechien angeht. Mhm. Hast du da eine gefestigtere Meinung?
Also diese 30 Sekunden, die man in diesem Spiegelkabinett sieht, Spiegel übrigens kommen in diesem Jahr vergleichsweise oft vor, habe ich das Gefühl, also Minimum 3-mal. Diese 30 Sekunden, wo er einmal diesen Refrain öffnet zu Crossroads und plötzlich, da fächert sich diese Spiegelwelt auf und man sieht ihn 5, 6, 7, 8-mal. Das sieht hübsch aus. Das sieht wirklich schön aus. Aber das wird, glaube ich, nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieser Song einfach nicht weiß, wo er hin will. Ja, dieses 3-mal kann er auch mit seiner Stimme so ordentlich brillieren. Er hat ja eine fantastische Stimme und hat auch eine große Sicherheit beim Singen. Und er selbst ist ein toller Typ. Man guckt sich den gerne an. Der ist ganz jung. Und dieses Stimmvolumen traut man ihm gar nicht so zu, weil er auch ziemlich schmächtig ist. All das ist überraschend. Aber ein bisschen enttäuschend ist einfach die Komposition des Songs. Ich hätte ihm wirklich gewünscht, dass er eine bessere Ballade bekommt. Und hätte eine tolle Ballade, wäre es toll, gerade in diesem Jahr, weil gerade in diesem Jahr fehlt diese eine große, tolle Ballade. Er hätte es sein können, ja, aber mit der Komposition wird das leider nichts. Und dadurch wird er für mich auch tatsächlich zum Wackelkandidat.
Ja, der Song weiß nicht, wo er hin möchte, und das ist ja im Prinzip fast auch inhaltlich begründet. Daniel Cicak weiß ja auch nicht, wo er hin möchte. Er steht an ganz vielen Crossroads und überlegt sich noch, wie es so weitergeht. Ja, und Tschechien, das kann echt tragisch werden. Ich glaube, letztes Jahr ist man ja schon mit Adonis im Halbfinale rausgeflogen und hat es nicht so ganz verstanden. Könnte ich mir leider vorstellen, dass es dieses Jahr wieder passiert.
Ja.
Aber ich freue mich auch, wenn Tschechien ins Finale kommt.
Auf jeden Fall.
Ja, der nächste Startplatz ist ein bisschen mehr auf die 12, das müssen wir doch sagen. Simon aus Armenien singt uns eine Paloma Rumba. Talk about numbers all day long. Paloma Rumba, let's go! Und hier auch mal so ein bisschen Hintergrundinformation. Paloma Rumba, was soll das eigentlich bedeuten? Das hat diejenige erzählt, die sich den Titel mit ausgedacht hat, nämlich Kalin, die ist ja auch in den vergangenen Jahren Teil der armenischen Delegation gewesen, hat ja gerne mal Staging oder so gemacht. Sie durfte mit darüber entscheiden, wie dieses Lied heißt, hat sie erzählt. Und Paloma Rumba hat einfach überhaupt keine Bedeutung. Wer hätte das gedacht? Ach. Sie haben sich einfach irgendwelche Wörter ausgedacht. Kann man ja mal machen. Jetzt ist es ein Insider, jetzt ist es neu besetzt. Jetzt ist es eine Paloma Rumba. Übrigens, Kalin, ganz am Rande, ist ja dieses Jahr auch quasi Bühnenmitarbeiterin. Kalin ist diejenige, die mit dafür sorgt, dass die Acts rechtzeitig auf die Bühne kommen, dass sie wissen, wo sie stehen. Kalin drapiert noch das Kleid von Sarah Engels, wenn sie auf dem Würfel liegt, kurz vor ihrer Performance. Das finde ich Wahnsinn, wie vielseitig diese Frau ist und was sie alles macht rund um den ESC. Die hat ja wirklich schon alles gemacht. Mhm. Also wenn ihr in der Halle seid, dann könnt ihr Kalin ganz oft sehen tatsächlich, mit so einem Headset auf. Finde ich hochgradig spannend.
Man sollte noch sagen, dass sie auch Österreich mal vertreten hat mit We Will Rave vor 2 Jahren, da irgendwie Pech hatte und nicht so gut abgeschnitten hat.
Ja, und der Slogan für dieses Jahr ist ja im Prinzip Wien Will Rave. Es wundert mich, dass ich das noch nirgendwo gelesen habe. Ja, Kalin, auch Montagabend ist sie noch im Euroclub aufgetreten und Dienstag schmeißt sie halt die Show in der Stadthalle. Also Wahnsinn, wirklich Respekt. Aber wir kommen zurück zu Armenien, darüber wollen wir ja eigentlich reden. Simon, ein Lied über die Monotonie im Büro und den Ausbruch aus der festgefahrenen Welt, beginnt mit einer lustigen Tanzchoreo im Aufzug. Sie haben da so einen kleinen Aufzug auf der Bühne aufgebaut, also einen Fahrstuhl. Irgendwann ist er kopfüber, dann zieht er noch das Sakko aus und trägt sowas Komisches, ganz Hautenges. Also da werden wir auf jeden Fall durch verschiedene Welten geführt. Gehst du da gerne mit oder sagst du, ja, das ist ja alles schön und gut, aber Paloma Rumba ist trotzdem ein bisschen zu nervig?
Ich weiß ja nicht, wie die Menschen in Armenien im Büro sich verhalten. Also für mein Büro wäre das schon sehr ungewöhnlich, wie er sich nie mit dem Alltag kämpft. Dieses Sakko, was er anhat, das hat ja ganz viele Post-its dran. Das ist, finde ich, eine lustige Idee. Das hätte ich für irgendeinen Karneval auch gern mal. Auch die Fahrstuhl-Idee ist neu, habe ich so noch nicht gesehen. Das ist natürlich fürs Publikum immer doof, ja, wenn man dann in der Halle sitzt, da sitzen dann 10.000 Leute und gucken dann auf so einen Klotz, dann ist die Kamera und die ganzen Tänzer und er selbst sind in diesem Fahrstuhl, aber er kommt ja irgendwann raus. Ja. Und die ganze Performance macht auf mich den Eindruck, als ob alle Beteiligten daran ein bisschen hyperaktiv waren. Also es stresst einen wahnsinnig, ja. Dieser Song stresst einen, aber auch die Performance stresst einen. Simon, der zweifellos ein guter Performer ist, ein guter Sänger ist, der zeigt aber auch ganz gerne, was für einen guten Oberkörper er hat. Also mir war ganz klar, dass dieses Sakko während der Performance bald fallen wird. Ja. Insgesamt ist das alles mit Konzept und Idee. Es ist ja nur die Frage immer, ob ein Konzept vom Publikum komplett angenommen wird. Und da zweifle ich. Ja. Also das ist alles durchgestylt bis zum geht nicht mehr. Aber kommt das bei den Leuten an? Wie siehst du das?
Ja, und bei der Jury natürlich. Dürfen wir nicht vergessen. Es gibt ja auch wieder Jurys in den Halbfinals. Das ist die große Unbekannte. Die Jurys sind ja auch anders besetzt als in den Vorjahren. Es sind mehr Leute. Es sind jetzt 7 statt 5. Es sind 2 Leute dabei, die unter 25 sein müssen, meine ich. Oder höchstens 25. Ja, pardon, also ich sehe das schon im Finale. Aber ich glaube auch, dass es viele Leute nervt. Aber nicht genug. Und du weißt ja, es ist ja völlig egal, wie viele Leute ein Lied nicht mögen. Wichtig ist ja einfach nur, ob und dass Leute ein Lied mögen und dann eben dafür anrufen. Ja. Und das sehe ich schon geschehen für Armenien.
Ja, ich bin da am Zweifeln, ob das tatsächlich auch so eine qualifizierte Minderheit anspricht. Wenn, dann im Publikum, weil die Jury hat unter diesen 15 Songs bestimmt 10 bessere, die sie picken können.
Zum Beispiel den nächsten, der gar kein klassischer ESC-Song ist. Alice aus der Schweiz von Veronika Fussaro. Ach Thomas, ich habe meine Probleme damit, weil ich den Song eigentlich wirklich mag. Und diese Inszenierung, ich weiß nicht, ob man sich damit einen Gefallen tut. Also ich versuche sie zu beschreiben, aber ich habe auch schon gemerkt, wenn ich anderen Leuten versuche, die Inszenierung der Schweiz zu beschreiben, klingt es wahnsinnig wirr. Und das ist, glaube ich, kein gutes Zeichen. Also es gibt sehr viele rote Seile. Sie hat ein Mikro mit einem roten Seil. Sie geht irgendwann in ein Klettergerüst, das mit roten Seilen behangen ist. Die Tänzerinnen sind auch irgendwie in Seilen gehüllt, also sehr viel Seil. Dann kriegt sie noch eine Gitarre, spielt so ihr kleines Gitarrensolo. Und es geht in dem Lied ja wirklich um, es geht um Gewalt, es geht um Missbrauch, es geht um Grenzüberschreitungen. Es ist ja wirklich düster. Und ich glaube einfach nicht, dass man sich mit der Art der Inszenierung einen Gefallen getan hat. Also ob man jetzt das versteht oder nicht, worum es da geht, ist ja auch egal. Aber ich glaube trotzdem, am Ende ist das ein bisschen zu wirr, leider.
Ja, also dieses Klettergerüst und diese Spinnennetze, diese roten, sollen wahrscheinlich, was sollen die denn symbolisieren, wie man verstrickt? Ja,
vielleicht ein Gefängnis oder so, dass man sich da irgendwie ausbrechen will?
Tja, du siehst, ich ringe nach Worten und ich finde nicht die richtigen dafür.
Aber man kann ja auch sagen, man kann über die Inszenierung diskutieren, also ist sie zumindest nicht egal, wenn wir es positiv sagen.
Ja, also es ist natürlich viel sinnvoller, in diesen 3 Minuten eine klare Botschaft zu formulieren und nicht eine verworrene. Insofern sehe ich das eigentlich auch wie du, dass die Schweiz wird Schwierigkeiten haben, leider Schwierigkeiten haben, sich fürs Finale zu qualifizieren. Da setze ich dann eben vielleicht dann doch noch auf die Jury. Veronika Fussaro ist nämlich eine sehr gute Sängerin.
Ja, und es wäre ja die erste, die sich nicht fürs Finale qualifiziert. Ich meine seit 2018, aber da wollen wir jetzt mal noch nicht den Teufel an die Wand malen. Das können wir dann morgen machen in unserer großen Nachbesprechung hier im täglichen ESC-Update. Vielleicht schafft sie es ja auch. Wir gönnen es natürlich der Schweiz. Und wir wissen ja, mit Sicherheit hören uns auch einige Leute aus der Schweiz.
Toi, toi, toi,
viel Erfolg.
Ja, ich wurde auch gestern gerade von einem ESC-Fan aus der Schweiz angesprochen. Da kam auf mich zu, als würde er mich kennen und sagte, Thomas, und umarmte mich. Und dann stellte sich heraus, dass ich ihn nicht persönlich kenne. Aber ihm war meine Stimme halt so geläufig, dass er gleich zu mir gekommen ist und Hallo gesagt hat. Hallo zurück, falls du hörst.
Ja, mich haben auch schon einige Leute angesprochen hier und das finde ich immer so schön. Also weiterhin die Einladung, wenn ihr uns irgendwo in Wien seht, kommt gerne auf uns zu. Wir freuen uns immer sehr, wenn wir sehen, dass uns auch Leute hören. Das ist ja doch immer eine sehr einseitige Sache, ehrlicherweise, wenn wir so einen Podcast aufzeichnen. Man kriegt ja selten was zurück, aber so beim ESC sieht man ja dann doch mal echte Menschen.
Ja.
Das hat ja auch mal was für sich tatsächlich.
Gestern in der Taxischlange bin ich auch mit 2 Berlinerinnen ins Gespräch gekommen aus Spandau und wir haben minutenlang geredet und dann sagte sie auch, ich kenne doch deine Stimme, bist du Thomas Mohr? Und das schmeichelt einem selbst natürlich und alle sagen immer, ja, ihr habt bestimmt so viele Mails zu beantworten, ich wage mich gar nicht, dir zu schreiben. So ist es nicht, schreibt ruhig. Also wir können uns gerne auch, wenn ihr uns findet, über Insta oder so unterhalten. Es ist nicht so, dass wir pro Tag 250 Meldungen oder so bearbeiten müssen.
Nein, das ist tatsächlich nicht so. Schreibt uns gerne, wenn euch was gefällt, wenn euch was nicht gefällt. Wir freuen uns über alles. Und wir freuen uns über Zypern, die nächste Startnummer und auch da bin ich sehr gespannt, wie du das findest. Antigone mit Jala. Sie steht und sie tanzt auf einem Tisch. Aber die Frage ist, macht sie das wirklich gut? In den Probenclips, die wir gesehen haben, sah das doch teilweise noch ein bisschen unsicher aus. Auch die Stimme war teilweise ein bisschen unsicher. Ich habe schon gehört, es gab schon so ein paar Krisensitzungen in der zyprischen Delegation deswegen. Und es wurde auch noch mal so ein bisschen Gesangstechnik geübt. Mal gucken, ob es reicht. Denn Jala, habe ich das Gefühl, ist so einer der Songs, der in der öffentlichen Wahrnehmung so unter ESC-Fans am ehesten abgefallen ist, seitdem wir da Bilder gesehen haben, weil auch die Bühne so karg ist. Da steht halt ein Tisch, aber das war's. Also so diese Lebensfreude, die dieser Titel ja so ausstrahlen möchte, sehe ich halt auf der Bühne leider gar nicht.
Ja, also sie singt ja Dancing on the Table, das sieht man. Dieser Tisch, naja, je nachdem, aus welcher Perspektive er gefilmt wird, sieht dann mal aus wie ein Tisch. Das ist ein riesiges Ding. Manchmal sieht es eben auch aus wie ein Altar. Ja, du hast recht. Ich habe dieses Video von Antigone ja so geliebt, wo sie das zyprische Leben dargestellt hat mit Orangen, mit Omis, mit LKW, mit Landschaft, mit dem Dorf. Mhm. Und ich habe ja mich sogar zu der Aussage verstiegen, dass sie die Bad Bunny von Zypern ist, weil sie mit Jala ja auch noch so ein zyprisches Wort mit einbaut und die Kultur transportiert. Von alledem ist auf der Bühne natürlich überhaupt nichts zu sehen. Es wirkt sehr grau eigentlich. Ja? Sie hat sie ein weißes Kleid an und die Tänzer auch.
Also, ich glaube, also ja, also wirklich farbenfroh ist
nichts. Nee, also es ist sehr, sehr wenig farbenfroh. Stimme ich dir bei allem zu. Ja, durch die farbliche und ästhetische Gestaltung gehen schon mal 10-20% von allem verloren. Und wenn sie dann nochmal wieder 10-20% durch den Gesang verliert, dann verliert sie dadurch auch ihren Favoritenstatus. Ich hatte sie ja, glaube ich, auf Platz 2 in meiner persönlichen Bestliste gesetzt. Der Song kommt auch immer noch im Euroclub gut an. Mhm. Aber auf der Bühne,
Ist das so laut, dass wir uns um ein Finale Sorgen machen müssten?
Ah, nee, das glaube ich nicht.
Okay, nehme ich das mal so hin? Ich bin mir nicht mehr so komplett sicher, warum man nicht, also wenn man so eine Musik mag, warum man dann das wählen soll und nicht Bangaranga. Aber vielleicht wählt man ja auch beides. Jala auf jeden Fall ein geflügeltes Wort. Ich sage das mittlerweile sehr häufig. Danke Antigone dafür. Noch ein kurzer Titel auf Startplatz 9. Ena von Atvara aus Lettland. Und das ist halt im Gegensatz zu Crossroads die klassische Ballade dieses ESC, zumindest für mich. Ich bin ja großer Fan davon. Wir hatten ja in unserer April-Folge mal über die Songs gesprochen, die wir beide am unterschiedlichsten bewertet haben. Und da war bei mir Atvara sehr hoch und bei dir sehr niedrig. Jetzt wird daran die Probe wahrscheinlich nichts geändert haben, denn es ist ja immer noch so, wie es auch im Vorentscheid in Lettland war. Sie steht auf der Bühne, es gibt sehr viele Onscreen-Effekte mit einem zersplitterten Glas. Hinter ihr sieht man den Schatten eines Mädchens und man muss sich einfach darauf einlassen und von dieser schönen Stimme irgendwie mitgenommen werden. Und ich glaube, dass das vielen, die diese Nummer sehen, auch gelingt. Gelingt es dir auch mittlerweile besser?
Also auch hier wird niemand die Botschaft verstehen. Ja, es geht ja um ihre traumatisierende Kindheit mit vielen Konflikten. Das Mädchen auf diesem Schattenspiel, das ist ja sie in ihrer Jugend. Und dieses Glas symbolisiert Alkoholismus. Also irgendjemand in der Familie hat wahrscheinlich das Familienleben durch zu viel Alkoholtrinken zerstört. Ein sehr interessantes Thema, weil bestimmt sehr viele Leute das auch betrifft. Also das muss man dann doch schon erklären. Also aus der Performance selbst wird man das nicht mitbekommen. Aber trotzdem ist der ganze Auftritt ein klares Statement. Also im Gegensatz zu Tschechien, wo man gar nicht weiß, wo der Song hingeht, ist die Songstruktur halt ganz klassisch. Sie singt gut, es sieht besonders aus. Also insofern spricht für mich vieles dafür, dass sie sich fürs Finale qualifiziert, ohne dass das Song jemals ein Lieblingssong von mir werden wird.
Der nächste schon eher. Søren Terpegaard Lind, das ist ja unser beider Favorit tatsächlich. Fervigor Jam, der Titel aus Dänemark. Im zweiten Semi tritt er an auf Startplatz 10. Auch hier hat man die Performance aus dem dänischen Vorentscheid genommen, die ja schon sehr gut war. Søren hat auch in diesem Eurofan-Haus, in dem ich am Dienstag war, erzählt, wie er auch schon selber, wie ihm sehr daran gelegen war, eben auch schon für den dänischen Vorentscheid eine Performance zu haben, die so aussieht wie beim ESC. Und da hat er ja auch völlig recht mit gehabt. Und auch wegen dieser Performance wird er am Ende das ganze Ding gewonnen haben. Jetzt für Wien wurde es noch ein bisschen aufgewertet. Es gibt noch ein paar mehr Lichter, paar mehr Grafiken, ein bisschen mehr Feuer. Aber wir erwarten ein sicheres Finale für Dänemark, ja?
Wehe, wenn nicht.
Ja. Ja. Und wer, wenn nicht Dänemark? Also von all den Ländern, die doch in diesem zweiten Semi antreten, muss Dänemark es eigentlich gewinnen.
Unser Wunsch ist es ja, dass Dänemark das Ganze gewinnt. Aber das bleibt, glaube ich, ein Wunsch, ja. Aber man darf ja noch träumen dürfen. Und deswegen, so. Also Qualifikation sollte gar keine Frage sein. Du hast von viel mehr erzählt. Es gibt auch ein bisschen weniger. Also es ist weniger Stoff, ja. Die Tänzer in dem Kasten, da ist der Stoff dünner geworden. Da haben sie ein bisschen gespart, um noch ein bisschen Sexiness zu verbreiten. Und ansonsten ist es die Performance eigentlich, die wir von Melodie Grand Prix kennen und mögen.
Ja, aber gerade das, was du gerade erzählt hast, macht mir ein bisschen Sorgen. ist mehr Sexiness wirklich immer besser? Ich erinnere an Erika Wiegmann, die letztes Jahr als eine der großen Favoritinnen ins Rennen gegangen ist. Und dann landete sie ja, glaube ich, nicht mal in den Top 10. Ich erinnere an Serving aus Malta, die auch alle sehr wenig irgendwie anhatten und sehr aufreizend performt haben. Und ich glaube nicht, dass das der Weg zum Erfolg ist beim ESC. Also tun Sie sich damit einen Gefallen?
Ja, gute Frage. Als ich dann bemerkt hatte, dass es alles noch durchsichtiger ist, was sie anhaben als vorher, war ich nicht begeistert, weil es gar nicht erforderlich ist. Weil diese Stimmung, diese Partystimmung, die kommt auch so rüber. Da müssen die kein durchsichtiges T-Shirt tragen. Und das ist jetzt nicht Prüderie. Ich denke auch so ein bisschen an die Wirkung für ein Familienprogramm. Vielleicht erzeugt das eher auch negative Stimmung und Reaktanz. Also insofern, ja, sehe ich auch so. Also das hätten sie sich sparen können. Da wäre mehr Kleidung mehr gewesen.
Leider ja, aber wir drücken Dänemark trotzdem alle Daumen und die Inszenierung, egal was sie anhaben, ist einfach schön gemacht, ist einfach gut, ist einfach eine schöne Idee mit dieser Box, die irgendwie den Club darstellt und dann erst geht er ja da rein, aber dann am Ende brechen sie auch aus. Das ist schon alles durchdacht. Startplatz 11 geht an Delta Goodrem. Die hatte schon mal einen Hit, den ich aber schon wieder vergessen habe. Sie hat mir ehrlicherweise nichts gesagt, aber du hast mir schon erzählt, die war wirklich mal bekannt. Und beim ESC singt sie für Australien Eclipse. Und hier, also, wo soll ich anfangen? Einerseits freut es mich, dass Australien jetzt wieder so ein bisschen den richtigen Weg gefunden hat. Man war ja zuletzt doch so ein bisschen absurd unterwegs. Man hat es mit Humor versucht, letztes Jahr mit dem Milkshake Man. Das hat nicht so ganz geklappt. Und jetzt ist man halt wirklich wieder sehr auf perfektem Pop. Jetzt ist es halt wieder, sowas hätte Schweden früher auch geschickt. Sowas hat auch Australien früher geschickt. Also meine größte Kritik an dieser ganzen Nummer ist, sie klingt wie 2013 und die Inszenierung sieht auch aus wie 2013. Also sie steht vor einem Halbmond und hat Nebel. Das ist nett. Aber das ist doch nicht 2026.
Ja, ich glaube, die Idee dahinter ist, wir haben einen Weltstar und das ist eine One-Woman-Show. Also sie soll das ganz allein tragen. Sie hat hier in Wien ja auch bei einigen Events gesungen und alle, die dabei waren, waren wirklich fasziniert über ihre fantastische Stimme. Der Daniel Tschischka war sogar den Tränen nah, habe ich in so einem Video gesehen. Und ich habe mit einem Fan gesprochen, der sagte, das war ja so fantastisch. Und das ist das Konzept, denke ich mal. Weil viel mehr kann man über den Auftritt ja tatsächlich gar nicht sagen. Ja, ich glaube, da ist noch eine Harfe und eine Frau, die Harfe spielt, zu sehen. Aber das ist in den 30 Sekunden nicht drin, aber das habe ich irgendwo gelesen. Mal sehen, ob dieses Konzept dieser One-Woman-Show aufgeht. Ich würde es mir ja wünschen. Also wenn nicht mein Traumland Dänemark den ESC gewinnt, wäre meine zweite Alternative ja Australien, weil ich das weil ich so toll finden würde, wenn tatsächlich mal ein normaler Popsong gewinnen würde. Ich glaube, das wird dem Wettbewerb sehr gut tun, wenn da anschließend auch mal im Radio gespielt würde. Also in den letzten Jahren waren diese Songs, die Gewinnersongs, immer so extrem irrelevant im internationalen Markt. Und das wird dem, nach Monis gehen, wird das dem ESC mal nochmal so einen richtig schönen Push geben, wenn der Siegersong überall auf der Welt gespielt würde. Bei allen anderen möglichen Gewinnern ist es garantiert nicht der Fall. Hier hätten wir die Chance.
Weiß ich nicht. Dafür ist er doch sehr langweilig. Aber ja, die Zukunft wird es zeigen. Aber also Australien hat absolut keine Chance, diesen ESC zu gewinnen. Da bin ich mir doch sehr, sehr sicher.
Ja, mag sein.
Auch wenn sie, das muss ich ihr auch nochmal zugute halten, sie ist natürlich ein absoluter Vollprofi und auch die Blicke in die Kamera in diesen 30 Sekunden, die wir gesehen haben.
Ja, ganz toll, wie sie da steht. Ja, also ganz oft hat man da das Gefühl, wenn da so neue Künstler auf der Bühne stehen, das wirkt so ein bisschen eintrainiert. Ja, wenn man den Arm hebt, das ist natürlich auch immer eine Bewegung, die ist natürlich artig. Aber bei ihr...
Wie bei Tschechien. Das ist eben genau das, was ich meinte. Hm. Da wirkt es so, ich muss jetzt den Arm heben.
Ja, sie ist eine Diva. Also das merkt man von der ersten Sekunde, wo sie auf die Bühne geht. Ja, sie ist eine Diva.
Wir haben noch 4 Länder. Galoppieren wir nochmal durch den letzten Startplätze. Startplatz 12 geht an die Ukraine. Rytnim von Leleka. Und auch die Ukraine hat ja beim ESC etwas, das nur sehr wenige Länder haben, nämlich eine 100%-Quote wenn es darum geht, sich für ein Finale zu qualifizieren. Immer wenn die Ukraine in einem Halbfinale war, ist sie durchgekommen. Das wird sich wahrscheinlich dieses Jahr auch nicht ändern. Aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn es das täte. Weil Rhythm gibt mir bis heute leider immer noch sehr wenig. Das ist so ein Lied, bei dem man ganz schwer Anknüpfungspunkte finden kann, weil man das auch beim ersten Mal hören schwer in den Kopf bekommt. Mittlerweile habe ich es geschafft, aber mittlerweile kenne ich das halt auch schon seit 3 Monaten. Das geht den Leuten, die das halt jetzt beim ESC sehen, ja anders. Und sie stellt einen Rekord auf der Bühne auf. Ich meine, sie singt den längsten Ton in der ESC-Geschichte. Das ist natürlich ganz beeindruckend. Aber das Lied ist nicht ganz so leicht.
Dass die Ukraine mal direkt ins Finale gegangen ist, ist ein Segen und ein Fluch zugleich. Ich erinnere mich ins vergangene Jahr, als Zifferblatt das die Band war, die am längsten zittern musste, ob sie ins Finale kommt und da reinkommt. Und der
Zifferblatt.
Ja, Zifferblatt. Und der Sänger der Band, der übrigens auch die Punkte, glaube ich, verließ dieses Jahr, der war richtig angepisst davon, weil er so eine Angst hatte, als erster ukrainischer Künstler es nicht ins Finale zu schaffen. Also das scheint vor Ort, also in dem Land, auch immer groß thematisiert zu werden. Irgendwann wird es mal passieren, ja. Also ich hoffe, das passiert nicht diesmal, weil ich den Song sehr mag. Die Ukraine ist ja auch bekannt für gute Performances. Ich habe jetzt ja nur diese 30 Sekunden gesehen und in diesen 30 Sekunden sah man zwei Gardinenvorhänge, die von der Decke runterschwebten und dann auch irgendwann abgeschnitten wurden und runterfallen. Und mehr habe ich nicht gesehen. Ich glaube, sie agieren tatsächlich auch sehr viel mit dieser Künstlerin. Ein komplizierter Song, aber diese längste Note mag ausreichen, dass sich genügend Leute davon überzeugen lassen, um es auch zu wählen, insbesondere in den Jurys, würde ich sagen.
Es geht pompös weiter auf Startplatz 13 mit Albanien, eine Hymne an die Mutter, Nan von Alice. Ein Lied, das ich sehr mochte, auch als es den albanischen Vorentscheid gewonnen hat. Ein Lied, das, wie gesagt, ich glaube, so viel Pomp wie Albanien hat gar keiner dabei dieses Jahr. Das beginnt ja wuchtig, es geht wuchtig weiter und es endet wuchtig. Also es ist ja eigentlich fantastisch für den ESC, möchte ich sagen. Und dann habe ich die Probenclips gesehen. Und da sind ja gleich drei Sachen, die mich an diesen 30 Sekunden schon gestört haben, weswegen Albanien leider in meiner persönlichen Gunst extrem gefallen ist. Nummer eins.
Warte mal, ich habe auch eine Dreierliste. Ja? Ich bin mal gespannt, ob das genau die 3 Punkte sind. Ja,
oh, wow. Also Nummer eins, man sieht ihn kaum. Zumindest nicht in diesen 30 Sekunden. Er hat ja eh eine Sonnenbrille auf, das ist schon mal schwierig. Aber dann steht er da auch die ganze Zeit in so Rauch. Ha, weiß ich nicht. Nummer zwei, man sieht die ganze Zeit ja diese Mutter hinten auf dem Screen. Also ich weiß nicht, ob das auch die ganze Zeit im Lied so ist. Ich hoffe nicht, aber in dieser Probe eben. Und große Gesichter hinten auf der LED-Wand, auch immer schwierig. Und Nummer drei, die Untertitel. Boah, was könnte ich mich aufregen über Länder, die in ihrer Landessprache singen, aber englische Untertitel drunter klatschen. Seid doch mutig, vertraut doch darauf, dass der Sänger durch seine Intensität, durch seine Art zu performen, von mir aus durch die Choreo, durch die Inszenierung, durch die LED-Wand, das schon irgendwie rüberbringt, was er sagen möchte. Aber schreibt doch nicht den Text auf Englisch drunter. Glaubt ihr, die Hausfrau aus Limassol versteht das jetzt besser als Albanisch? Also wirklich jetzt, um jetzt irgendein Beispiel zu nennen. Aber auch ich, wenn ich dann da die ganze Zeit sitze und lese, was da steht, da achte ich doch gar nicht auf die Performance. Dann lese ich das auf Englisch, dann muss ich das von Englisch irgendwie auf Deutsch übersetzen. Nein, also das ist einfach Cheaten. Also Untertitel benutzen ist für mich Aufgeben. Das heißt, wir haben eine Message, aber die ist ja so kompliziert, das geht ja gar nicht. Und das ist wirklich nicht gut gemacht. Trotzdem wünsche ich mir, dass es ins Finale kommt, das ist ein tolles Lied, aber diese Inszenierung, finde ich, ist komplett zerstört.
Ich habe hier drei.
Was sind deine 3 Punkte?
Das ist sehr lustig. Ich habe drei Aspekte hier stehen. Riesiges Gesicht der Mutter projiziert. Untertitel, Sonnenbrille. Also es ist tatsächlich genau diese 3 Punkte, die du auch genannt hast, die mich auch stören. Ich muss eine Beichte machen. Letztes Jahr als Italien-Untertitel eingeblendet.
Wie Peter Parkonen im Beichtstuhl.
Ich gehe jetzt in den brennenden,
und alles brennt.
Brennenden ESC-Update-Beichtstuhl.
Ich mache die Geige.
Letztes Jahr hatte ja auch Italien-Untertitel und wir haben vorher beide gelästert. Und dann kam das Finale mit Lucio Corsi und dann wurde mir durch die Untertitel eigentlich richtig bewusst, Ja, wie sehr mich dieser Song berührt, weil diese komische, brüchige Gestalt ein starker Mann sein wollte. Ich will nicht zu viel über letztes Jahr reden. Ich wollte nur sagen, dass ich zugeben muss, dass die mir am Ende dann doch geholfen haben, den Song besser zu finden. Und das ist natürlich die Hoffnung, die Albanien damit auch hat. Ja, diesmal gefällt es mir, glaube ich, nicht. Vielleicht bin ich in unserer letzten Sendung, die wir machen, wieder anderer Meinung. Dann bin ich dann ganz ehrlich. Aber erstmal stört es mich generell, wenn da Untertitel drunter sind. Da stimme ich dir zu. Und du hast ja schon deine 2 Minuten, sagen wir mal, Hass-Tirade den Song losgelegt.
Bitte, nein.
Oder deine Enttäuschung über die Möglichkeiten, die der Song hat und nicht nutzt. So ist es schöner formuliert. Dem stimme ich allen zu. Ich glaube trotzdem, dass sich Albanien fürs Finale qualifiziert.
Ich glaube, warum das auch mit den Untertiteln häufig nicht wirkt, ist, je besser der Text ist, desto weniger verstehst du ihn ja. Die besten lyrischen Texte sind ja eigentlich die, die du liest, aber dann erstmal dir überlegst, was meint denn der Künstler eigentlich damit? Und wenn du jetzt den Text 1:1 gleich verstehst, spricht das meistens eigentlich nicht für eine wahnsinnig hohe Qualität. Nee. Und deswegen finde ich das auch. Es hilft, glaube ich, eigentlich niemandem so wirklich, wenn das dann da auf Englisch steht.
Ja.
Startplatz 14 und damit der vorletzte in diesem ersten Semi ist Malta. Aiden mit Bella. Wir kennen Aiden schon seit ein paar Jahren. Er hat es immer mal versucht, für Malta anzutreten. Gerne auch mal mit so Tanznummern, die mir alle auch ein bisschen besser gefallen haben als Bella, aber mittlerweile habe ich mich sehr eingehört in diese 50er-Jahre-Ballade. Das klingt halt wirklich, das klingt so altmodisch, dass es halt schon wieder gewollt ist. Wenn man den ersten Satz dieses Liedes hinter sich hat, Hello my friend, is this the end, dann wird's auch besser. Also, und gerade das Ende, wenn er dann da steht und alles um ihn herum so wirbelt und er auf Maltesisch singt, das hat schon so eine gewisse Power. Leider muss ich sagen, gefällt mir die Performance im Vorentscheid in Malta besser als die auf der ESC-Bühne, wenn dann auch wirklich so Rosenblätter um ihn wehen. Aber wir nehmen es, wie es ist, und ich sehe Malta auf jeden Fall im Finale.
Ja, also er steht auf dem Karussell, würde ich mal so sagen, wenn ich diese 30 Sekunden richtig interpretiere, dass sich dreht und der Kameramann steht da auch mit drauf. Das heißt, er steht eigentlich die ganze Zeit fixiert auf diesem Karussell, das sich dreht, und im Hintergrund wirbelt der ganze Hintergrund an ihm vorbei. Das ist mal eine ganz hübsche Idee, habe ich jetzt so oft noch nicht gesehen. Das gibt dem Bild die Möglichkeit, eine große Dynamik zu erzeugen, obwohl er ja tatsächlich nur steht und da vor der Kamera performt. Das gefällt mir. Ich habe mir den Song tatsächlich jetzt in den letzten 3 Monaten so ein bisschen warm gehört, war nie ein großer Fan davon. Aber dadurch, dass er auch so, wie du beschrieben hast, aus der Masse so rausfällt, im positiven Sinne vielleicht auch, hat er auch eine Chance, ins Finale zu kommen.
Ja, definitiv ein sehr opulenter Aufbau. Ich bin gespannt, das nachher in der Halle zu sehen, was da Malta aufgefahren hat. Und dann gibt es ja auch nur noch einen weiteren, über den wir uns unterhalten müssen. Der heißt Jonas Larsen, kommt aus Norwegen. Ja, ja, ja ist der Song. Ja, ist es Softrock? Ich weiß es gar nicht. Rockpop? Auf jeden Fall ist es ein charismatischer Sänger, der uns auch seinen nackten Oberkörper präsentiert und nur so ein paar Hosenträger drüber hat. Ja, also es ist definitiv, glaube ich, ein guter Abschluss für so ein Semi. Es wird auch wieder sehr viel Pyro geben. Es wird sehr, sehr oft das Wort Ja gesagt. Ich glaube, 91 Mal habe ich gezählt. Also alle 2 Sekunden kommt in diesem Song das Wort Ja vor. Es ist zumindest eingängig, nicht wahr, Thomas? Aber reicht das fürs Finale? Ich habe schon so oft gelesen, Norwegen sei ein Wackelkandidat, dass ich es ja mittlerweile auch glaube.
Ja, das sieht mir zu sehr nach Lederfetischparty aus. Ich bin ja generell überhaupt kein Fan von diesem Song. Ich würde dem auf jeden Fall ein Nicht-Qualifizieren geben. Ich habe aber schon 5 nicht qualifizierte Songs hier markiert. Das signalisiert also als für mich auf jeden Fall ein Wackelkandidat, aber ich würde ihn am liebsten nicht im Finale sehen. Das Ding ist, dass ich ihm die ganze Nummer ja nicht abkaufe. Also ich hab das Gefühl, das ist wieder so norwegische Konzeptkunst am Ende. Er schlüpft in diese Lederfetischrolle und dann spielt er den Rockmusiker. Also ganz anders als bei Rumänien, wo man weiß, oh ja, die machen das, oder bei Serbien, die machen das, was denen wirklich am Herzen liegt, nehme ich ihm das alles nicht ab. Ich mag das nicht. Ich kann es ertragen, ja, ich kann es auch ertragen, den Song zu hören, der ist ja poppig genug, aber ich nehme das, dem das alles nicht ab und habe so ganz negative Vibes. Und ich will jetzt auch aufhören, wenn ihr den Song mögt, möchte ich euch den auch nicht kaputt reden, aber meins ist es nicht.
Der Komponist selber sagt, es erinnert so ein bisschen an so einen FIFA-Soundtrack und da hat er schon auch recht, es ist auch ein bisschen so ein Computerspiel-Sound, haben wir auch schon im Finale tatsächlich dabei, ja, mit Griechenland, aber Norwegen natürlich ganz anders. Ich finde das schon schön, wenn es weitergeht.
Ah ja, und er wurde ja auch verwarnt, ne, von der EBU.
Ach Gott, ja, stimmt.
Sexuell anzügliche Gesten gemacht, da hat er sich ja in die Hose gegriffen oder so, ich weiß es nicht so genau. Ach ja,
das macht Simon aus Armenien auch. Aber naja, gut. Ja. Es ist ein Vorwurf, der gerne mal an die EBU geht, dass sie solche Verwarnungen immer nur an Frauen aussprechen und nie an Männer. Jetzt haben wir gesehen, es geht eben auch anders. Da frage ich mich dann auch, was hat Jonas Love eigentlich gemacht in den Proben? Aber naja, gut. Wir werden das nachher sehen und bei Startplatz 15 sind die Kinder ja vielleicht auch schon im Bett. So, das war das zweite Semi, liebe Leute. Ich hoffe sehr, dass ihr dabei seid nachher. Also macht nochmal den Sendersuchlauf und speichert euch One irgendwo ein und dann verfolgen wir heute Abend gemeinsam diese Show, dieses zweite Semifinale. Und natürlich werden wir beide uns auch morgen früh wieder melden und über alles sprechen, was da heute passiert ist.
Das alles richtig schön durchanalysieren. Ja, genau. Also heute zweite Semi und morgen ist dann schon der Tag vor dem großen Finale. Also wir saugen uns ran an den großen Höhepunkt dieses Jahres.
Ja, das ist auch krass, wie schnell das dann alles wieder vorbei ist. Wenn ihr in Österreich oder in der Schweiz wohnt, dann könnt ihr heute Abend auch mit abstimmen. Es werden ja heute übrigens auch noch drei Länder performen, die im Finale gesetzt sind. Außer Österreich sind das auch noch Frankreich und das Vereinigte Königreich. Die sehen wir heute außer Konkurrenz auf der Bühne. Wenn ihr in Deutschland dabei seid und schaut, könnt ihr heute nicht abstimmen, aber das ist ja auch mal ganz schön, sich einfach nur zurücklehnen und die anderen mal machen lassen, hat auch was für sich. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine schöne Show und wir freuen uns sehr, wenn ihr morgen wieder dabei seid, wenn es euch gefallen hat, hier beim täglichen ESC-Update in ARD Sounds und überall, wo ihr Podcasts hört. Habt einen wunderschönen ESC-Tag. Bis morgen hoffentlich. Ciao.
Tschüss, bis morgen.